Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yoga-Lehrerin, Mama eines kleinen Sohnes und als Doula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Diese Folge soll eine ganz persönliche werden. Wird es wahrscheinlich? Ich bin gerade in einem Retreat. Ich komme gerade von einem Spaziergang. Ich bin hier in den Schweizer Bergen und es war gerade sehr ergreifend, draußen zu sein. In diesem Retreat ging es für mich vor allem darum, mir einfach Zeit für mich zu nehmen. Und mir war eigentlich ziemlich egal, welches Thema das Retreat hat, was wir uns widmen. Aber ich glaube ganz, ganz arg daran, dass wir nicht umsonst an Orten auftauchen und dass wir genau das bekommen, was wir bekommen sollen, dass wir das lernen, was wir lernen sollen. Und so passt auch die Thematik des Retreats wie die Faust aufs Auge. Schon auf der Hinfahrt war es für mich relativ emotional. Und zwar, weil ich meine Freundin, die Christina, mitgenommen habe. Die habe ich überredet, mit mir mitzukommen. Und wir haben auf der Hinfahrt über Trauma gesprochen, über Trauma unserer Vorfahren und wie diese Trauma weitergegeben werden und wie wir die Nachwirkungen sozusagen auch noch spüren. Und das Retreat selbst, das geht darum, in die eigene Weiblichkeit einzutauchen. Wir praktizieren Yoga, wir praktizieren aber auch eine Jade-Ei-Praxis. Und ganz spannend ist, dass es jetzt, wo wir hier sind, gerade Halloween ist. Und Halloween ist ja eigentlich nicht Halloween, sondern Samhain. Oder Samhain, wird Samhain gesprochen. Und wenn ich das richtig ausspreche, wer weiß. Ich weiß es nämlich nicht mit Sicherheit. Ich gehe aber davon aus, dass man es so ausspricht. Ansonsten bin ich froh, wenn du das besser weißt, wenn du es mir sagst. Genau, und dieses Fest ist ja ein Ahnenfest eigentlich. Man geht davon aus, dass die Wände zwischen der Welt hier und zwischen der Welt, wo die Toten sind, wo unsere verstorbenen Ahnen und Ahnen sind, dass diese Wände gerade ganz, ganz dünn sind, durchlässig sind und dass wir so in Kontakt treten können. Und ja, das finde ich wahnsinnig spannend für sich, aber interessant war, dass eben genau diese Ahnen-Thematik so hochkam, während wir hier hochgefahren sind. Und die Landschaft ist so wahnsinnig karg und wild und der Berg ist sehr, sehr eindrücklich. Und die Bäume sind jetzt gerade in diesem wunderschönen Zustand. Also der Wald ist wahnsinnig farbig und ja, die Natur hat uns richtig willkommen geheißen. Und trotzdem haben wir beide so völlig gespürt, okay, das Thema Ahnen ist gerade mega präsent und wir aber die Ahnen oder die das, was unsere Ahnen erlebt haben, wie das uns auch tangiert, das ist spannend und interessant. Und ja, jetzt sind wir hier und ich habe mir auch in den letzten Tagen viel Gedanken zu Hexen gemacht und auch Miriam, die das Retreat hier leitet, hat unter anderem über die Hexenverfolgung gesprochen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder bewusst machen müssen, dass vor gar nicht allzu langer Zeit, und wir können uns das mal ausrechnen, also wie viele Ahnen sozusagen vor uns das betroffen hat, wie viele Generationen vor uns betroffen waren und also welche, ob das unsere Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter war oder genau, wie auch immer, du verstehst, was ich meine, wie sehr das eigentlich noch nicht lange zurückliegt, dass Frauen hier in der Schweiz, wo ich gerade bin, aber auch überall eigentlich in Europa verfolgt wurden, dass sie ermordet wurden, hingerichtet, ertränkt, verbrannt, weil sie Frauen sind, weil man ihnen unterstellen konnte, dass sie Hexen sind. Sie waren natürlich keine Hexen in dem Sinne, sondern ja, man hat sich diesen Vorwurf, eine Hexe zu sein, also dieser Vorwurf alleine war meistens schon tödlich und da hat es gereicht, dass eine Frau zu wild war, zu laut, zu leise, zu rothaarig, zu grünäugig, zu you name it. Du kannst da wirklich eigentlich einfüllen, was du willst. Wir waren einfach zu viel. Und das sind wir ja oft heute auch noch. Heute werden wir dafür nicht mehr verbrannt, aber wir werden noch immer wahnsinnig stigmatisiert. Und ich weiß nicht, ob ich damit falsch liege. Ich glaube es nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade auch in der Schweiz eine sehr harsche Mentalität existiert. Also eine Mentalität, wo Frauen nicht viel Spielraum haben, anders zu sein. Es ist eine Mentalität, in der wir mega angepasst sind und wo wir irgendwie super korrekt in diese Form reinpassen. Und zum Beispiel hatte ich, als ich gerade frisch Mama wurde, wahnsinnig Angst, ÖV zu fahren. Ich hatte wahnsinnig Angst, mit dem öffentlichen Verkehr zu fahren, weil mein Baby vielleicht weinen würde oder weil mein Baby vielleicht gestillt werden müsste. Und ich habe mich nicht wohl gefühlt, in der Tram zu sitzen und dann mein Kind nicht beruhigt zu bekommen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, oh Gott, hey, die Leute judgen mich, die Leute gucken mir zu und denken, oh Gott, diese Mutter packt es halt überhaupt nicht. Oder auch einfach nur so augenverdrehende Banker. Und ja, es waren immer die Banker, die irgendwie keinen Bock auf Babygeschrei hatten. Und mir ging es sicher auch sehr schlecht in dieser Zeit und ich war persönlich sehr angeschlagen, aber ich habe total das Gefühl, dass in der Schweiz noch viel schwieriger ist, aus diesen gewissen Normen auszubrechen, weil wir einfach so eine Mentalität haben, wo alles sehr nach Regeln laufen muss und eben ein gewisses Bild existiert und dieses Bild ist sehr, sehr zementiert, so wie Frauen zu sein haben. Und gestern Abend haben wir im Zirkel, im Kreis darüber gesprochen, wie es uns so als Frauen hier geht und irgendwie ist mir da klar geworden, hey, das kann nicht von nirgends kommen. So. Und mir ist bewusst geworden, okay, wir haben diese Vergangenheit, diese Hexenverbrennungen. Miriam hat auch berichtet, dass die Schweiz proportional zur Einwohnerzahl damals am meisten Hexen in ganz Europa verbrannt hat. Also ja, wir waren da Vorreiter im Frauenhass und offenbar wurde, sobald eine Frau unbequem war, wurde mit dem Vorwurf, dass sie eine Hexe ist, konnte die aus dem Weg geräumt werden. Und Anna Göldin ist ja eine bekannte Figur. Anna Göldi war die letzte Frau, die als Hexe im Kanton Glarus verbrannt wurde in Europa. Und ja, Kanton Glarus liegt, wie wir wissen, auch in der Schweiz. Und das mal zum einen und das andere ist dann aber dieser Frauenhass und diese Mordslust beinahe, diese Lust, Frauen zurechtzustutzen und irgendwie ja eine Form zu pressen, die existiert ja nicht nur im späten Mittelalter, sondern bis hin in die 60er Jahre in der Schweiz. Die Schweiz hat ein ganz düsteres Kapitel von in dieser Zeit Verdingkindern oder eben auch fürsorgerische Zwangsmaßnahmen. Und damals hat es gereicht, dass zum Beispiel eine Frau sagen wir mal, jung Mutter wurde, unehelich Mutter wurde oder vielleicht gesundheitliche, also zum Beispiel auch psychisch gesundheitliche Probleme hatte, und der Staat konnte ihr damit schon ihr Kind wegnehmen und ihr Kind zum Beispiel einer reicheren Familie geben, die vielleicht keine Kinder bekommen konnte. Es hat also gereicht, dass das jemand irgendwie nicht in eine Form passt wieder. Oft reichte der Vorwurf, dass eine Frau ein sogenanntes liederliches Leben führt, dass man sie wirklich zwangseinweisen konnte oder dass man sie sterilisieren konnte gegen ihren Willen, dass sie keine Kinder mehr bekommen konnte oder dass man ihr Kinder weggenommen hat. Und mittlerweile glaube ich, dass, also als Mama weiß das, glaube ich, oder jede Mama weiß, dass das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass einem die Kinder weggenommen werden. Aber es geht da nicht nur darum, sondern man entmündigt Mütter und man nimmt ihnen ihren Ausdruck weg, ihre Kraft weg. Das ist, wofür wir brennen, aus was wir auch unsere Kraft schöpfen. Ich sage nicht, wir müssen alle Mamas sein, um aus unserer Kraft zu schöpfen, aber es ist eine Art von Ausdruck. Und wir brennen für unsere Kinder. Und wenn wir Frauen die Kinder wegnehmen, nehmen wir diesen Kindern diese Kultur weg, in die sie hineingeboren wurden. Man sieht das ja auch in wahnsinnig vielen Ländern, in Nordamerika, wo Kinder von indigenen Frauen weggenommen wurden, zur Adoption freigegeben wurden. Das sieht man aber auch in Neuseeland, in Australien. Also ja, das ist ein Ding, wenn Kinder Frauen weggenommen werden, damit sie diesem Einfluss dieser Kultur, dieser Art und Weise entzogen wurden. Und natürlich geht es jetzt nicht darum, wenn eine Frau psychisch krank war, dass sie da diese Kultur sozusagen nicht weitergeben konnte, aber es geht darum, Frauen wirklich zu ihnen ihre Power, ihre Macht wegzunehmen. Und dieses nicht in eine Schablone passen ist gerade in der Schweiz halt einfach wahnsinnig weit verbreitet als Grund, auf diese Frauen dann einzuwirken, ihnen was wegzunehmen und sie schlussendlich zu zerstören. Und in diesem Retreat hier ist mir so richtig krass bewusst geworden, dass wir von diesen Frauen abstammen. Wir haben vermutlich Ahnen, die gebrannt haben, die ertränkt wurden. Und das ist krass. Das ist heftig. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht spurlos an uns heute noch vorbeigeht, dass das einen Impact hat, dass das über die Linie dieser Schmerz weiter, dieses Trauma, das da entstanden ist, weitergegeben wird. Und aus der jüngeren Geschichte weiß ich, dass ich selbst aus einer Familie komme, die von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen betroffen war. Ich bin ja offiziell Deutsche und Schweizerin. Ich habe ein Viertel Schweizer Roots und aus diesem Viertel raus, aus meiner Familie dort, weiß ich, dass vor eben gar nicht allzu langer Zeit ein Familienmitglied aus weiblicher Linie von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen betroffen ist. Und du siehst, ich rede hier um den heißen Brei herum, das mache ich bewusst. Ich möchte diese Geschichte nicht erzählen und einfach, weil es nicht an mir ist, dieses Trauma von jemand anderem bekannt zu geben. Und trotzdem weiß ich, dass dieses Event, dass dort der Staat ein riesengroßes Unrecht meiner Vorfahrin zugefügt hat, dass allein dieses Event einen mega großen Impact hatte auf den Verlauf meiner Familiengeschichte. Und diesen Impact, den bekomme ich immer noch zu spüren. Und es ist natürlich so, dass wir Menschen erleben Scheiße und wir müssen mit Scheiße dealen und dann je größer die Scheiße ist und je schambehafteter die Scheiße ist, desto eher entsteht dann auch vielleicht sowas wie ein Familiengeheimnis. Und in ganz vielen Familien wird ja nicht viel gesprochen und trotzdem merken wir, hey, da ist was. Da ist was, was mir wehtut. Da ist was, was ich vielleicht gar nicht verstehe. Ich reagiere immer auf eine spezifische Art und da triggert mich irgendwas und ich kann mich gar nicht anders verhalten. Und das sind meistens so Sachen, wo auch darauf hindeuten, dass da in der Geschichte irgendwas ist, wo es sich lohnt, mal genau hinzugucken. Eine Forscherin der Uni Zürich hat sogar beweisen können, dass sich Traumata noch 4 Generationen später nachweisen lassen. Sie hat dafür Tests mit Mäusen gemacht, also diese Verhalten haben sich bei Mäusen gezeigt, aber auch für die Psychologie sind diese Erkenntnisse sehr, sehr spannend. Diese Forscherin hat herausgefunden, dass traumatische Erlebnisse die Erbanlagen verändern und dass diese vererbten Erbanlagen dann weitergegeben werden. Gene machen nur 1% der DNA aus und der Rest ist dafür verantwortlich, dass gewisse Gene aktiviert werden, gewisse nicht. Also diese ganze Rest, man hat das, glaube ich, Schrott-DNA genannt, diese 99%, die schaut, welche Gene sollen aktiviert werden und welche nicht. Und Umwelteinflüsse beeinflussen das, diesen Prozess, welche Gene aktiviert werden und welche eben nicht. Und je nach Umwelteinfluss können gewisse Gene auch wie abgeschalten werden. Und das ist ja das, was dann Trauma macht. Trauma ist ein Umwelteinfluss. Sehr, sehr großer Stress ist ein Umwelteinfluss. Und je nachdem werden gewisse Gene aktiviert oder deaktiviert. Und Traumata, großer Stress, eben diese Einflüsse verändern dann den ganzen Körper. Also es verändert das Gehirn, es verändert die Organe, aber eben auch die Spermien und die Eizellen. Und wenn wir dann Kinder bekommen, sind je nachdem dann schon gewisse Gene genauso aktiviert, wie es dann bei der Mama war. Dazu finde ich mega spannend, dass früher in gewissen Kulturen, ich weiß es vor allem von Indien, gewisse weise Herrscher und Könige ihre Frauen mit heiligen, weisen, spirituell wahnsinnig fortgeschrittenen Männern zusammengebracht haben, damit ihre eigenen Frauen von diesen Männern schwanger werden. Und der Sinn dahinter war, dass das Volk, seine Untertanen, den besten zukünftigen König verdient haben. Und natürlich wusste man damals nicht von Genen und Epigenetik, aber man ging davon aus, dass eben auch auf einer spirituellen Ebene, auf einer psychologischen Ebene, dass Kinder ein Stück weit von den Eltern die Muster mitnehmen. Und egal wie reflektiert und wenig traumatisiert der König war, er geht davon aus, dass seine Kinder gar nie an diese psychologische Reife herankommen können, wie wenn sein Kind das Kind eines Heiligen ist. Man spricht auch von Menschen, die halt kein Karma angesammelt haben. Und deswegen wurden diese Frauen, die verantwortlich dafür waren, Thronfolge auf die Welt zu stellen, dann zusammengebracht mit weisen, erleuchteten Menschen. Und ich bin ja ganz, ganz großer Fan von der Yoga, also dem Yoga und Tantra, und bin davon überzeugt, dass die spirituellen Lehren in Indien ganz, ganz viel wussten und uns fast ein bisschen voraus sind. Natürlich haben sie es nicht auf einer wissenschaftlichen Ebene bewiesen, aber in diesen spirituellen Lehren ist so viel Weisheit drin, die wir jetzt erst mit Hilfe von Wissenschaft beginnen zu entfalten und zu begreifen. Genau. Ja, die Forscherin von der Uni, die sagt auch, dass diese vererbten oder ererbten Traumata nicht unbedingt ja, gegeben sein müssen, im Sinne von, wenn man Kind ist einer traumatisierten Mama oder einer traumatisierten Oma, dann muss man nicht per se mit dem Trauma das Leben lang leben, sondern man kann ganz viel dafür tun. Und in diesen Tests haben sie diesen Mäusen, die sie bewusst traumatisiert haben zuerst, oder den Kindern davon, haben sie dann eine Umwelt geschaffen, die heilsam ist. Also die haben denen was zum Spielen gegeben, die haben geguckt, dass die wirklich keinem Stress ausgesetzt sind, und so hat sich das Trauma dann auch wieder verabschiedet. Und das zeigt auch, dass wir nicht Opfer sind unserer Gene oder unserer DNA. Und die Psychologie guckt da auch ein bisschen anders drauf. Also die Psychologie sagt nicht einfach, ja, das sind die Gene und dann hast du jetzt halt das Trauma, sondern man geht auch davon aus, dass es immer das Trauma weitergegeben wird, aber dass es in Form von Bindung und Bindungsverhalten weitergegeben wird. Also wenn eine Mutter von ihren Eltern misshandelt wurde, wenn sie, sagen wir mal, geschlagen wurde, wenn das Urvertrauen da verletzt ist, und sie dann selbst ein Kind bekommt, dann ist es für sie schwer, selbst dieses Urvertrauen zu schaffen, also sich diesem Kind komplett so hinzuwenden, wie es das vermutlich bräuchte. Und die Psychologie geht davon aus, dass das eher auf so eine Art und Weise auch weitergegeben wird. So oder so ist es für uns als werdende Mütter, als Kinder von Eltern, als interessierte Frauen und Männer. Aber einfach sehr, sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen, dass Trauma weitergegeben wird, und bei sich selbst in der Familie mal zu gucken, wie. Und gerade hinsichtlich Frauen, glaube ich, dass es wahnsinnig wichtig ist, sich darüber im Klaren zu sein, dass Frauen frauenspezifische Traumata erlebt haben in vielen Generationen vor uns. Dass die Schweiz ein Hotspot ist der Frauenfeindlichkeit und dass wir auch gesellschaftlich mit diesen Nachwehen noch zu kämpfen haben, dass ganz viel Frauenfeindlichkeit in Strukturen noch erhalten ist. Man sieht es am fehlenden an der fehlenden Elternzeit, an lächerlichen 14 Wochen Mutterschaftsurlaub. Man sieht es daran, dass schwangere Frauen in der Schweiz bis zur Geburt arbeiten, wenn sie sich nicht krank schreiben lassen. Man sieht es daran, dass immer noch so viel Gewalt unter der Geburt passiert. Man sieht es daran, dass Frauen immer noch gezwungen werden, in gewissen Positionen zu gebären, die für sie nicht gut sind, aber für das medizinische Fachpersonal und, und. Also ich könnte jetzt noch lange ausholen. Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich um diese Familiengeschichte weiß und verstehen kann, was da passiert ist. Aber dennoch tun so Traumas, die irgendjemand hat, ne? Menschen reagieren dann auch und ja, wie soll ich das sagen? Meistens, wenn Trauma, es ist eigentlich völlig logisch, wenn Trauma nicht aufgelöst wird, ne, dann wird es eher weitergegeben. Und ich befinde mich gerade jetzt, und deswegen habe ich auch diese Auszeit so sehr gebraucht, in einer Zeit, wo ich mich ja meinem tiefsten und heftigsten Trauma stelle. Ich glaube zumindest, dass es das Tiefste und Heftigste ist, weil ja, ab und zu verdrängt man ja auch Sachen, aber und dieses Trauma möchte ich jetzt hier auch nicht teilen, aber ich merke, wie ich ganz, ganz, ganz lange das Gefühl hatte, so wie ein bisschen innerlich zerbrochen zu sein. Weil mir Sachen passiert sind, die ich nicht verstanden habe. Mir sind Sachen passiert, von denen ich gedacht habe, dass sie mir eigentlich nicht, also ich wusste, sie dürften mir eigentlich nicht passieren. Und sie haben mich daran zweifeln lassen, dass ich es wert bin, geliebt zu werden. Ich habe irgendwann, wenn einem diese Dinge passieren, denkt man, man hat es verdient. Man hat es verdient, dass diese schrecklichen Dinge einem passieren. Und ich habe diese Perspektive wie übernommen. Ich habe aufgrund von Misshandlungen geglaubt, das verdient zu haben. Und ja, die Christina hat auf dem Weg hierher gesagt, dass viele Kinder, die so Sachen erleben, nicht damit aufhören, ihre Eltern zu lieben, aber sich selbst. Und das trifft auf mich halt zu 100% zu. Das ist so, was mir passiert ist. Und ich bin voller Liebe für meine Eltern. Und ich habe Mörderrespekt dafür, wie ich aufgewachsen bin. Und trotzdem empfinde ich so, wie ich empfinde. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, dass man lernt, dass diese Dinge parallel existieren können und dürfen. Und ich mache überhaupt gar niemandem Schuld, Vorwürfe, Schuldzuweisungen. Das Einzige, was ich im Moment mache, ist, ich anerkenne, dass es in mir weh tut, dass es mir weh getan hat, wie ich behandelt wurde. Und dass das parallel existieren darf, das lerne ich gerade. Und das ist auch für mich wahnsinnig befreiend und wahnsinnig heilsam. Und ich weiß, dass mir diese Dinge nicht passiert sind, weil ich sie verdient habe. Das weiß ich im Kopf, ne, mental, vom Verstand her. Aber trotzdem ist es schwer, aus diesen Konditionierungen auszubrechen, wenn man so lange das Gefühl hat, ja, wenn mir das angetan wird, dann muss ich das ja irgendwie verdient haben. Und ich lerne jetzt, das loszulassen. Und ich lerne aber auch, das im Kontext zu sehen, diese Ahnenlinie. Also einerseits sehe ich, dass mir diese Sachen nur angetan wurden, weil Frauen in unserer Gesellschaft, von mir aus auch schon vor 300 Jahren, verbrannt wurden, stigmatisiert wurden, scheiße behandelt wurden, dass ihnen die Schuld für so vieles gegeben wurde, sei es von der Kirche, wenn impliziert wurde, dass wir mit dem Teufel unter einer Decke stecken, sei es im Fall von Anna Göldi, die eine Affäre hatte und der Typ sie vermutlich aus dem Weg schaffen wollte und deswegen behauptet hat, dass sie seine Kinder vergiftet hätte. Wir Frauen sind so auf Sündenbock gewesen und immer noch. Und dann eben vor, was sind das jetzt, in den 1950er Jahren noch, 60er Jahren noch, als die fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen immer noch passiert sind, wo immer noch großes, großes Unrecht getan wurde. Und diese Traumata, die haben was in Frauen ausgelöst, die haben Traumata verursacht, die dann an Kinder weitergegeben wurden. Und dass ich jetzt heilen muss, hat auch damit zu tun, dass ja unsere Vorfahrinnen so arg leiden mussten. Und mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass wir einen riesigen Job machen, wenn wir uns die Zeit nehmen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen und den tiefen Shit zu heilen. Und ich glaube, was immer wieder kommt, ist so ein, aber wenn ich sage, ich habe ein Trauma aus meiner Kindheit, dann impliziere ich ja, dass meine Eltern versagt haben oder dass meine Eltern scheiße sind. Und wir haben so das Bedürfnis, irgendwie loyal zu sein unseren Eltern gegenüber. Wir denken irgendwie, wir schulden es unseren Eltern. Wir dürfen nichts sagen, wir dürfen sie nicht kritisieren. Und ich glaube aber, es ist unsere Pflicht. Es ist unsere Pflicht, uns selbst und auch der Welt und unseren Kindern klarzumachen, hey, Scheiße passiert. Und Trauma passiert vor allem aus Trauma von jemand anderem. Nur wer selbst traumatisiert ist, nur wer selbst verwundet wurde, kann weiter tief verwunden aufgrund von ja, ungeheiltem Trauma, aufgrund von Blindheit für die ganze Sache. Und wenn wir den Mut hätten zu gucken, ja, scheiße, meine Eltern oder meine Großeltern haben dort und dort auch schon wahnsinnig viel Leid ihren Kindern zugefügt. Nicht, weil sie es wollten, weil sie es nicht besser konnten. Und wir können unsere Eltern, unsere Großeltern und so weiter trotzdem lieben. Wir können sie lieben, wir können sehen, was sie alles für tolle Sachen machen. Sie können die für uns, ja, besten Eltern gewesen sein, und gleichzeitig kann es trotzdem nicht gereicht haben. Es kann trotzdem zu viel gewesen sein. Es kann trotzdem zu sehr wehgetan haben, was sie gemacht haben. Und ich glaube, erst wenn wir das anerkennen und wenn wir den Mut haben zu sagen, okay, ja, ich gestehe mir selber ein, dass es da Shit gibt, der geheilt werden muss, erst dann können wir das machen, was unsere Kinder vor der Scheiße schützen wird. Und das ist wirklich, wirklich heilen. Wirklich, wirklich diese Muster auflösen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Und eben, Frauen haben viel mehr von der Scheiße. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das begreifen, weil wir Frauen so, so, so fest kolonialisiert wurden, weil unsere Körper benutzt wurden, weil wir benutzt wurden, sei es für Sexualität, für Macht, sei es für Geld, sei es für Religion, whatsoever. Aber wir wurden viel zu lang benutzt, ausgebeutet, verbrannt, stigmatisiert. You name it. Und das ist in unserer Ahnenlinie drin als Frau. Und deswegen haben wir eine ganz andere Aufgabe, Trauma zu heilen, als Männer, die natürlich auch ihre eigenen Päckchen da zu tragen haben. Und das, ja, ist eine ganz andere Geschichte. Ich möchte hier über die Frauen sprechen und unsere Ahnen. Und ich persönlich habe diese Entscheidung getroffen, dass ich heilen möchte. Und heilen bedeutet jetzt halt auch, unbequem zu sein und meine Wahrheit zu sprechen. Und ich tue das auch. Ich habe einen Sohn, dass ich diesen Sohn hoffentlich anders erziehen kann, dass er möglichst ohne weitergegebene Trauma aufwachsen kann. Und ich glaube, so können wir Heilung in die Welt bringen. Und ich glaube, unsere Welt, Mutter Erde, auch weiblich, auch kolonialisiert, man kann es nicht anders sagen, ausgebeutet, verletzt, Die Erde leidet so arg wie noch nie, und in diese Erde, für diese Erde können wir im Kleinen fast nicht mehr machen. Und natürlich fliegen wir weniger und natürlich ernähren wir uns vegetarisch und so weiter. Aber wir können auch ganz viel machen, indem wir diese vererbten Wunden heilen. Weil nur wenn wir geheilt sind, können wir diese tiefe Liebe und Dankbarkeit für unsere Erde auch empfinden. Und ja, ich glaube, das ist eine wahnsinnig große Aufgabe. Und ich bin mega froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und es ist nicht immer leicht. Ja, es geht bei mir weiter. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, das war kurz und knapp und inspirierend. Und es wird auf jeden Fall mehr solche Talks geben, weil ich empfinde Yoga-Mama nicht nur als Geburtsvorbereitungsmethode, sondern eben auch als Plattform für Austausch, was das Frausein, was das Mama-Sein angeht. Und ich freue mich auf Feedback, auf Inputs, auf Fragen, auf Themenvorschläge. Mach's gut. Eine gute Woche.